Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzpläne der Bundesregierung sollen heute und morgen konkret werden. Kanzlerin Merkel und die Minister beraten im Kanzleramt über den Haushalt 2011. Um Vorgaben des Grundgesetzes einzuhalten, soll die Neuverschuldung um 10 Milliarden Euro gesenkt werden. Merkel schließt Steuererhöhungen nicht aus, zudem müsse gespart werden. Nach Informationen der deutschen Presseagentur sollen unter anderem mindestens 10.000 Beamtenstellen wegfallen.
Angela Merkel lacht, als hätte sie was zu verschenken. Dabei geht es doch genau ums Gegenteil. Die Regierung muss kräftig sparen. Krisenhilfe und Konjunkturprogramme waren gestern. Jetzt kommen harte Einschnitte auf alle zu. Die Kanzlerin kündigt eine Kehrtwende in der Haushaltspolitik an.
Wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen. Das muss die Grundlage sein. Und das Ganze muss so ausgerichtet sein, dass es Anreize für Arbeit schafft. Und das wird im Mittelpunkt unserer Klausur stehen.
Schwarz-Gelb will Ausgaben kürzen, aber trotzdem Akzente setzen. Bildung und Forschung sind tabu. Dafür kommt die Sozialpolitik auf den Prüfstand. Die Jobprogramme zur Vermittlung von Arbeitslosen werden auf ihre Wirksamkeit überprüft. Das Elterngeld soll wohl gedeckelt werden. Für Hartz-IV-Empfänger könnte es ganz gestrichen werden. Die Gewerkschaften sind alarmiert. Der DGB kündigte im Bericht aus Berlin bereits Widerstand an.
Man will bei den ganz Armen rein, um die Großen zu schonen. Das ist eine Geschichte, die nicht geht und die wir auch nicht mitmachen werden.
Steuererhöhungen, um die Einnahmen zu verbessern, wollte die Kanzlerin heute nicht definitiv ausschließen. Der Vizekanzler hielt sich bedeckt. Dabei hatte die FDP höhere Steuern bislang immer abgelehnt.
Es muss beim Staatshaushalt so sein wie bei einem privaten Haushalt auch. Wenn man nicht mehr auskommt mit dem, man hat, mit dem, was man hat, dann muss man die Ausgaben kürzen. Und Haushalte kann man nicht beliebig durch Einnahmesteigerungen konsolidieren.
Ein Ausgleich für den Haushalt könnte aber durch die Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke kommen. Auch das werde diskutiert. Notfalls bis morgen Mittag.
An zwei Vorgaben kommt die Regierung bei ihrer Haushaltsklausur im Kanzleramt nicht vorbei, am Stabilitätspakt der Europäischen Union und an der sogenannten Schuldenbremse im Grundgesetz. Die Schuldenbremse schreibt Deutschland vor, in den nächsten Jahren immer weniger neue Schulden zu machen.
Sie tickt und tickt, die Schuldenuhr, eine Art Fieberthermometer für öffentliche Finanzen. Und es steigt, auch während die Regierung ein paar Meter weiter ein Sparpaket schnürt. Deutschland ist derzeit mit 1,71 Billionen Euro verschuldet. Dieses Jahr sollen nochmal 80 Milliarden dazukommen. Das heißt, jeder Bürger, egal ob Baby oder Rentner, muss 21.000 Euro Schulden tragen. Vor allem in der Krise machte der Staat miese. Erst brauchten die Banken Milliarden, dann der Einbruch bei der Wirtschaft, die Steuern blieben aus, die Politik gab Milliarden für die Kurzarbeit, dazu kamen Konjunkturprogramme wie zum Beispiel die Abwrackprämie. Doch damit ist es jetzt vorbei. Ab 2011 verlangt die Schuldenbremse jedes Jahr 10 Milliarden Einsparungen. Das heißt, bis 2016 müssen es 60 sein. Vor allem an die Ausgaben will man jetzt im Kanzleramt ran. Allein 24,5 Milliarden pro Jahr werden als Subventionen verteilt. 55% gehen direkt an die Wirtschaft, 45% an die Bürger. Ganz oben die Steinkohlesubventionen, dann folgen Finanzhilfen für sogenannte energieintensive Betriebe. Zudem leistet sich der Staat ein chaotisches Mehrwertsteuersystem. Maultiere werden zum Beispiel mit 7% besteuert, Esel dagegen mit 19%. Taxis mit 7, Mietwagen mit 19, Leitungswasser reduziert, Sprudelwasser voll. Kaum einer blickt da noch durch. Genug Stoff für 2 Tage Klausur.
Zu den Finanzplänen der Bundesregierung schalten wir jetzt live zu Reinhard Becker am Kanzleramt in Berlin.
Ja, das könnte noch ein langer Abend werden für die Kabinettsrunde hinter mir im Kanzleramt. Der drastische Kurswechsel, den die Bundesregierung mit ihrer Haushaltsklausur einleiten will, sieht erstmal keine Steuererhöhungen vor. Allerdings dauerhaft ausgeschlossen werden sie auch nicht. Grundlage der Gespräche ist ein mehrseitiges Papier des Finanzministeriums mit Sparvorschlägen, vor allem im Sozialetat. Und der Bund selbst will auch sparen, Verwaltungsausgaben senken, Stellen streichen und Beamtenbezüge kürzen. Die Stimmung in der Runde soll, wie es heißt, engagiert und konzentriert konzentriert sein. Man wolle so ein Teilnehmer ja immerhin nachhaltige Finanzpolitik für die nächsten Jahre machen. Da sei Geschlossenheit nach den Turbulenzen der vergangenen Tage das Gebot. Damit zurück nach Hamburg.
Hintergrundinformationen zu Haushalt und Sparvorschlägen gibt es im Internet unter tagesschau.de. Auch die Runde bei Anne Will beschäftigt sich heute um 21.45 Uhr mit dem Thema. Der Präsidentschaftskandidat von SPD und Grünen Gauck hat alle Parteien davor gewarnt, um das höchste Amt im Staat zu schachern. Das Amt des Bundespräsidenten dürfe nicht zur Beute werden, mahnte Gauck in der Bild am Sonntag. Der Kandidat der Koalitionsparteien Wulff sagte der Zeitung, er gehe trotz der Mehrheit von Union und FDP in der Bundesversammlung nicht von einem sicheren Sieg aus. Nach dem neuerlichen Stopp eines Schiffs mit Hilfslieferungen für Gaza hat Israel damit begonnen, die pro-palästinensischen Aktivisten abzuschieben. Sie waren gestern von der Marine an der Weiterfahrt zum Gazastreifen gehindert worden, nach israelischen Angaben mit friedlichen Mitteln. Nur wenige Tage zuvor hatte Israel ein Hilfsschiff mit Waffengewalt unter seine Kontrolle gebracht und 9 Aktivisten getötet. Die UN verlangen eine internationale Untersuchung des Vorfalls.
Am Mittag kam das israelische Kabinett in Jerusalem zusammen. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bereits eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des früheren neuseeländischen Ministerpräsidenten Geoffrey Palmer gefordert, mit Beteiligung Israels, der Türkei und der USA. Doch Ministerpräsident Netanyahu wollte vor der Presse zuerst über die angeblich militanten Aktivisten vom letzten Montag sprechen. Nach unseren Informationen, die wir inzwischen haben, ist diese militante Gruppe in einer anderen Stadt als all die anderen auf das Boot gekommen, ohne kontrolliert zu werden. Sie hatten sich selbst ausgerüstet, sie hatten die klare Absicht einer gewaltsamen Konfrontation mit den israelischen Truppen. Schließlich wurde die Ablehnung einer internationalen Untersuchungskommission deutlich gemacht. Ich frage mich, warum es solche Vorschläge immer nur gibt, wenn es um Israel geht. Es gab auf der ganzen Welt Seeblockaden und Militäreinsätze mit zivilen Opfern in Afghanistan, Irak, Tschetschenien. Und da verlangte die Welt nie eine Untersuchung. Das ist doch alles Heuchelei. 1,5 Millionen Palästinenser leiden in Gaza unter der Blockade. Für sie hatten die Schiffskonvois Hilfsgüter geladen. Israel hatte angeboten, die Waren anzunehmen, sie auf Waffen zu kontrollieren und dann nach Gaza weiterzuleiten. Das wurde von den Friedensaktivisten jedoch grundsätzlich abgelehnt. Die Durchbrechung der Blockade sei das eigentliche Ziel. Gestern hatte die israelische Friedensbewegung zu einer Demonstration in Tel Aviv gegen die Regierung aufgerufen. Doch nur ein paar wenige Tausend folgten dem Aufruf. Bei ähnlichen Anlässen wären vor wenigen Jahren noch bis zu 300.000 Menschen gekommen. Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung hält das Vorgehen von Regierung und Armee für richtig.
Die Lage im Nahen Osten war auch Thema beim Besuch von Papst Benedikt XVI. In Zypern. Zum Abschluss seiner 3-tägigen Reise forderte er dringende internationale Bemühungen, die aktuellen Spannungen abzubauen. Zudem stellte er ein Arbeitspapier zum Nahen Osten vor. Darin wird Israel vorgeworfen, den Alltag der Palästinenser zu behindern. Ein weiteres Problem in der Region sei die Situation der Christen.
Als Quelle der Besorgnis erscheint Papst Benedikt XVI. Die Situation der christlichen Minderheiten im Nahen und Mittleren Osten, im Besonderen die Tendenz der verstärkten Auswanderung aus dem Heiligen Land. Deshalb erteilte das katholische Kirchenoberhaupt heute während eines Gottesdienstes in Nikosia an alle zuständigen Bischöfe eine umfangreiche Arbeitsgrundlage zur Vorbereitung einer großen Nahostsynode, die für den Herbst in Rom geplant ist. In seiner Predigt rief der Papst die Vertreter der Religionen zu einem verstärkten Dialog auf. Vor allem aber, so Benedikt, sei jetzt die internationale Gemeinschaft gefordert, noch größeres Blutvergießen im Nahen Osten zu verhindern. Ebenso stehe sie in der Verantwortung, den Leiden auch der betroffenen Christen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Natürlich ist die internationale Staatengemeinschaft mitverantwortlich, denn das Ganze hängt ab vom Friedensprozess. Und solange dort nicht der Friedensprozess vorankommt, den die Kirche als solche nur ermutigen kann, aber nicht machen kann, werden wir das auch schlecht stoppen können, diese ganze Hoffnungslosigkeit sehr vieler Jugendlichen.
Nach einer Verabschiedungszeremonie auf dem Flughafen der Küstenstadt Larnaca kehrte Papst Benedikt am frühen Abend nach Rom zurück.
Die Lage in den Hochwassergebieten in Polen hat sich weiter verschärft. Nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen brachen im Süden des Landes erneut Deiche. Mehrere Ortschaften entlang der Weichsel stehen unter Wasser. Ministerpräsident Tusk reiste in das Gebiet, um sich ein Bild von der Situation zu machen.
In Sandomierz, 200 Kilometer südlich von Warschau, durchbrach die Weichsel die nach dem Deichbruch vor 2 Wochen provisorisch angelegten Sperren. Mehrere tausend Menschen wurden aufgefordert, sich sofort in Sicherheit zu bringen. Die meisten weigern sich aus Angst vor Plünderern. Um den wichtigsten Arbeitgeber im Ort, eine bekannte Glashütte, die der englische Betreiber schließen will, wenn sie überschwemmt wird, haben Armee und Einwohner einen verzweifelten Kampf begonnen. Für sie geht es um mehr als 2000 Arbeitsplätze. Premierminister Tusk war am Morgen im Krisengebiet. Ich verstehe, dass niemand in 10 Tagen zweimal sein Haus verlassen will, aber es muss sein. Diese Gebiete hier liegen zu tief. Wir müssen das diskutieren und neue Dämme bauen, wenn die Flut vorbei ist. Jetzt geht es um die Glashütte. Wir tun alles, damit wir sie retten können. Seit heute Mittag herrscht auch wieder Hochwasseralarm in Warschau und den angrenzenden Gemeinden. Hier soll die Weichsel am Dienstag bis auf 7,60 Meter steigen. Bis auf wenige Zentimeter ist das der vor 2 Wochen erreichte Wert. Nur diesmal sind die Deiche nass und aufgeweicht. Der Wetterbericht sagt in den nächsten Tagen weitere Gewitter und Regenfälle voraus. Nach einer Entspannung der Lage sieht es zurzeit nicht aus.
Der Autor und Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky ist in Frankfurt am Main mit der Ludwig-Börne-Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Die gleichnamige Stiftung würdigt damit sein Lebenswerk. Reich-Ranitzky bedankte sich mit den Worten, er habe immer wieder versucht, die Literatur für ein möglichst großes Publikum lesbar zu machen. Laudator Thomas Gottschalk nannte ihn einen begnadeten Entertainer. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller Ludwig Börne, der als Wegbereiter des politischen Feuilletons gilt. Am Abend macht sich die deutsche Fußballnationalmannschaft auf den Weg nach Südafrika. Ihr erstes WM-Spiel wird in einer Woche angepfiffen. Gegner ist Australien. Bundestrainer Löw sagte, das Team könne ein gutes Turnier spielen.
Gegen 16 Uhr versammelten sich die ersten der 23 Nationalspieler in einem Hotel am Frankfurter Flughafen. Zeit für ein paar Autogramme, für Wünsche, aber auch für das Äußern eigener Hoffnungen vor der Reise nach Südafrika.
Große Erwartungen, ist ja klar. Man reist immer als Nationalmannschaft mit großen Erwartungen zu einer Weltmeisterschaft.
Wir wollen viel erreichen und die Leute hier viel Freude machen und mal schauen, was draus kommt.
Die Fans feierten unterdessen eine kleine Abschiedsfete. Ein Vorgeschmack auf schwarz-rot-goldene Fußballzeiten in den kommenden Wochen. Auf dem Vorfeld wurde zeitgleich der A380 bereitgestellt. Morgen am Abend nach der Ankunft wird die Mannschaft ein öffentliches Training absolvieren.
Wir wollen nicht nur guten, erfolgreichen Fußball spielen, sondern auch Deutschland gut vertreten, sympathisch auftreten. Und da hilft natürlich so ein erstes öffentliches Training. Und das wollten wir der Bevölkerung in Südafrika direkt zeigen.
Knapp 2 Stunden vor dem Abflug nach Johannesburg dann noch ein Fototermin. Um 20.30 Uhr soll die Maschine mit dem DFB-Tross in Richtung Süden abheben.
Bei einer Massenpanik unter Fußballfans in Johannesburg in Südafrika sind mindestens 14 Menschen verletzt worden. Ausgelöst wurde sie, als tausende Zuschauer vor einem Testspiel zwischen Nordkorea und Nigeria ins Stadion drängten. Sicherheitskräfte der FIFA waren nicht anwesend, weil die Partie nicht unter Aufsicht des Fußball-Weltverbandes stand.
Der Spanier Rafael Nadal hat die French Open in Paris gewonnen. Er besiegte den Schweden Robin Söderling glatt in 3 Sätzen.
Der 5. Titel bei den French Open in Paris, für Rafael Nadal ein Moment voller Emotionen. Dabei ließ der Spanier Robin Söderling nicht den Hauch einer Chance. Ohne Satzverlust dominierte der 24-jährige Mallorquiner das gesamte Turnier und auch das Finale nach Belieben. Nach 2 Stunden und 18 Minuten war das einseitige Duell beendet. Mit 6:4, 6:2 und 6:4 gewinnt Rafael Nadal seinen 7. Grand-Slam-Titel und löst Roger Federer wieder als Weltranglisten-Ersten ab.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Juni.
Wolken des Tiefs, das von den Niederlanden nach Südschweden zieht, überqueren heute Nacht weite Teile Deutschlands. Sie bringen teilweise heftige Gewitter. Danach strömt kühlere Luft zu uns und bis morgen beruhigt sich das Wetter. Dann wird es wieder schwüler. Gewitterschauer örtlich mit Hagel, Starkregen und Sturmböen ziehen in der Nacht ostwärts. Im Norden regnet es länger. Morgen regnet es zunächst südlich der Donau, an der Oder und im Norden hier und da. Einzelne Gewitter sind dabei. Später ist es zwischen Oberrhein und Spree recht freundlich. Am Tag im Süden schwacher, in der Mitte mäßiger, im Norden frischer Wind, an der Ostsee stürmische Böen. Heute Nacht 17 Grad in der Lausitz, 10 Grad in der Eifel. Am Tag 15 Grad an der Nordsee und 26 Grad im Breisgau. Am Dienstag Richtung Osten längere freundliche Abschnitte, daneben Schauer und Gewitter. Am Mittwoch in der Südosthälfte längere sonnige Abschnitte, dabei einzelne Gewitterschauer. Am Donnerstag in der Osthälfte viel Sonne, in der Westhälfte Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Sparklausur im Kanzleramt, die Bundesregierung setzt den Rotstift an und Countdown für Südafrika, die deutsche Mannschaft unterwegs zur WM.